Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles, alles Gute für 2025. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Viel Gesundheit wünschen wir euch, Zufriedenheit und natürlich finanziellen Erfolg. An letzterem werden wir hier gemeinsam arbeiten natürlich. Und jetzt erstmal Lars Sebastian, wie seid ihr denn reingerutscht? Ihr seht auch richtig fresh aus mal wieder, also noch viel frischer als 2024.
Danke.
Habt ihr euch gut erholt?
Ja, also ich kann es kurz machen. Bei mir war Operprogramm. Also keine Partys oder so, sondern ich war mit meiner Freundin essen, 10 Uhr daheim und haben dann im Ländle, wo sie wohnt, so das Feuerwerk angeschaut und dann noch angestoßen. Also von daher nichts Spektakuläres kann ich jetzt hier berichten.
Okay, Lars, was war das?
So frisch bei mir vielleicht. Ist es noch schlimmer. Ich hab euer Silvester quasi gar nicht erlebt. Kanarischen Inseln haben ja eine Stunde Zeitverschiebung. Ja. Und insofern habe ich mich total gefreut, dass ich um 11 schon alles beantworten konnte, was da an guten Wünschen kam. Ja, und das war's dann. Richtig, richtig langweilig. Ich war nicht mal besoffen.
Nein, das enttäuscht mich. Leute, ja, dann bin ich wohl der Einzige, der hier den Eskalationsmodus von uns hochgehalten hat. Ich war um 4 Uhr im Bett und an den Rest kann ich mich nicht erinnern.
Du weißt gar nicht mehr, ob du besoffen warst oder nicht, oder?
Ja, genau. Also irgendwer hat mir dann gesagt, hey, übrigens, ist jetzt 2025, aber ja, genau, so wurde ich aufgeklärt. Nein, Spaß beiseite. Ich kann mich auf jeden Fall an unsere Themen erinnern. Und zwar werden wir als allererstes Thema im Jahr 2025, jetzt müsste man eigentlich so einen Trommelwirbel irgendwie einblenden. Wir werden über einen ETF sprechen, über einen Top-ETF, der nicht handelbar ist. Sebastian hat ihn mitgebracht, Sebastian hat ihn ausgegraben und auch die Frage dran gehängt, warum ist denn das so? All das werden wir jetzt gleich beantworten, beziehungsweise Sebastian. Wir sprechen über eine deutsche Aktie mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von 6% mit der Frage, jetzt kaufen. Lars hat einen Pharma-Riesen dabei, der möglicherweise vor einem Comeback steht. Sebastian wird eine Aktie verkaufen aus seinem Portfolio. Welche das ist, das verrät er uns außerdem. Solana, da darf etwas nicht passieren, sagt Lars. Er wird uns gleich darüber aufklären. Hörerfrage von Stefan ist mit dabei. 5.000 Euro in eine Aktie für 18 Jahre. Ja, die ist gut, die Frage. Und wir werden unsere Vorsätze für das neue Jahr verkünden. Für 2025 und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Also das heißt, es ist ein schönes Programm. So kann man ja ins neue Jahr starten, finde ich. Und wenn ihr ebenfalls eine Hörerfrage einsenden möchtet, wie Stefan, eine sehr spannende Hörerfrage übrigens, ich wiederhole es nochmal, dann könnt ihr das tun über unsere By The Dip App. Die ist vollkommen kostenlos. Das ist ich muss mir da selber immer in den Kopf fassen, wenn ich das sage irgendwie. Also wir bieten da so viel tollen Content, exklusiven Content über unseren Podcast hier hinaus und das Ding kostet einfach nichts. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, da gibt es eine Section, da könnt ihr Hörerfragen einsenden und Sebastian screent dort das Postfach und fischt sich dort die besten Hörerfragen raus. Aber jetzt sofort rein ins erste Thema, Sebastian. Ein Top-ETF, der nicht handelbar ist. Klär uns auf.
Ja, ich habe ein Finanzthema mit einem, nennen wir es ein bisschen politischen Thema hier verwoben. Deswegen auch Platz 1, da haben wir ein bisschen Zeit drüber zu sprechen. Denn viele, viele Zuschriften kamen zu Argentinien. Also Argentinien ist ja ein Top-ETF aus dem letzten Jahr. Und wir haben viele Zuschriften bekommen. Ich habe aber extra gewartet auf die erste Folge im neuen Jahr 2025. Einfach auch, um zu schauen, wie denn Argentinien denn am Ende abschneidet. Und das Problem von Argentinien ist, dass es bei uns aufgrund von regulatorischen Vorgaben, komme ich gleich noch drauf, leider nicht handelbar ist oder nicht so einfach handelbar ist, das Land. Also Argentinien. Javier Milei, kommen wir auch gleich noch drauf, weil viele uns dazu gefragt haben, was wir denn von ihm halten und ob das die große Erfolgsstory wird. Argentinien hat in Lokalwährung, wenn wir mal den Merval hernehmen, den Leitindex, 172% im letzten Jahr zugelegt. Wenn wir in Hartwährung mal schauen, also den MSCI Argentina in Dollar, dann haben wir eine Performance von 62%, also auch nicht schlecht. Wenn wir in Euro rechnen würden, sogar noch etwas mehr, weil aufgrund der Euro-Abwertung hatten wir da noch einiges an Währungsgewinnen. Aber wenn man mal bei uns hierzulande auf die Länderliste der Top-ETFs oder Top-Länderlisten, Top-Länder-ETFs, so rum, draufschaut, dann taucht da kein Argentinien auf, weil Argentinien oder MSCI Argentina bei uns nicht als sogenanntes UCITS-ETF-Produkt zugelassen ist. UCITS steht, und da muss ich immer mal nachgucken, weil ich es mir noch nie merken konnte, Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Das heißt, es ist eine europäische Regulierung. Habt ihr vielleicht schon oft gesehen bei ETFs, dass der UCITS im Titel steht. Da gibt es gewisse Vorgaben zur Laufzeit, zum Emittenten, zur Sicherheit. Gerade dieses Sondervermögen, was wir auch schon einige Male hier besprochen haben, was dann gilt. Also all diese Dinge, die müssen erfüllt werden. Und wenn ein Emittent das also nicht in Europa erfüllen möchte, beziehungsweise hier nicht emittiert, gibt es halt kein ETF. Und im Falle von Argentinien ist es der Fall, Entschuldigung, dass es ein Produkt gibt in den USA von GlobalX. Das ist bei uns über Umwege, also in Berlin gehen mal ein paar Stücke um oder mal bei Tradegate, sehr, sehr eng handelbar. Man ist dann auch, und deswegen auch die Ausführung zur Regulierung, dann nicht hier im europäischen oder nach dem europäischen entsprechenden Recht geschützt. Und man könnte, wenn man wollen würde, den ETF allerdings, wenn man einen Broker hat, der das zulässt, in den USA, also direkt an der New York Stock Exchange, handeln. Aber es ist schade, dass es so einen Top-ETF derzeit bei uns nicht handelbar gibt, weil Argentinien, gerade aufgrund der Reformen, die Javier Milei vor kurzem gestartet hat, ja wirklich top performt hat. Es gäbe jetzt, sagen wir mal, einen kleinen Kniff oder eine kleine, nennen wir es mal, Umgehungstaktik. Man könnte natürlich in Einzelaktien investieren. Wenn man mal den MSCI Argentina anschaut, die größte Position mit 20%, das wäre Mercado Libre. Allerdings ist das ein Wert, der wiederum nur 20% seiner Umsätze in Argentinien macht. Es gäbe dann noch ein paar kleinere argentinische Werte, in die man ebenfalls investieren könnte. Aber ich will jetzt hier gar keine lange argentinische Aktienschau machen, sondern ich muss sagen, auch aus meiner Erfahrung raus, wenn man einen spekulativen Emerging Market, also ein Entwicklungsland wie Argentinien, jetzt in sein Depot beimischen möchte, würde ich nicht unbedingt Stockpicking betreiben und hier die ein oder andere Aktie heraussuchen. Also da kann immer mal was schiefgehen, da kann es immer mal gesetzliche Vorgaben geben, die eine gewisse Branche oder eine Aktie treffen oder dass irgendwelche Ermittlungen angestoßen werden, weil es politisch nicht genehm ist. Und von daher halte ich gerade für solche spekulativen Sachen einen ETF, einen Länder-ETF immer am besten. Ihr kennt ja meine Story in Pakistan. Das ist im Übrigen der beste Länder-ETF, der in Europa handelbar ist, weil es da eine UCITS-Zulassung gibt. Das halte ich dann immer für am besten, weil man einfach breit investiert in so ein Land reingeht, rein investiert. Und bei Argentinien, ich hoffe mal, dass vielleicht der ein oder andere Emittent zuhört und sagt, naja, nach dieser Erfolgsgeschichte im letzten Jahr mit, ich schätze jetzt mal in Euro gut 70%, könnten wir ja mal ein MSCI Argentina nach UCITS-Regulierung und UCITS-Vorgaben auflegen, dass es einfach für alle möglich ist, dort zu investieren. Und nach dieser langen Vorrede gebe ich euch mal an euch ab, ist für euch Argentinien oder wäre für euch Argentinien, wenn man auch einfach investieren könnte per ETF, wäre das für euch spannend? Und das kam sehr oft als Frage, habt ihr euch mal mit so den anarcho-kapitalistischen Tendenzen von Javier Milei auseinandergesetzt? Könnte das generell was Interessantes werden, auch als Blaupause für andere Länder? Also Argentinien-Investment, ja oder nein? Und mehr Milei-Wagen. Was sagt ihr?
Also ich habe mir ja diesen Spruch, einen sehr, sehr guten Spruch zurechtgelegt. Also die UCITS-Regelung hat sozusagen die Kettensäge an diesen ETF angelegt. Ha, ha, ha.
Bravo.
Bravo, oder?
Bravo.
So schlecht ist er nicht, so schlecht ist er nicht. Den muss man einfach ein bisschen nachwirken lassen. So, also ich lasse jetzt alle Zuhörer an den Volksempfängern da draußen irgendwie erstmal zu Ende lachen. Und dann beantworte ich die Frage. Also nein, Argentinien wäre für mich nicht interessant. Auch, ich meine, das ist ja jetzt nur, warum interessierst du dich für Argentinien? Jetzt nur, weil 2024 so eine krasse Performance stattgefunden hat. Also das ist ja der schlechteste Grund dafür, zu sagen, ich investiere jetzt in Argentinien. Der zweite Grund ist, jetzt kann ich valide sagen, dass die Entwicklung des argentinischen Index auf die Ernennung und auch auf die Politik von Milei zurückzuführen ist. Höchstwahrscheinlich ja, aber höchstwahrscheinlich nicht insofern, dass jetzt diese Maßnahmen jetzt schon direkt greifen, sondern ich glaube, das sind so Vorschusslorbeeren, die man Milei jetzt einfach schenkt. Und da kann ich jetzt aktuell ehrlicherweise nicht sagen, ob zu Recht oder auch nicht. Ich kann mit diesem Begriff Anarchokapitalismus nichts anfangen. Ich habe jetzt neulich ja auch mal ein Interview mit Thorsten Polleit gemacht und ihn gefragt, ja, was soll denn das eigentlich heißen? Und Thorsten Polleit ist ja jemand, der durchaus auch libertär ist und der österreichischen Schule sehr anhängt. Und ich glaube, ich liege definitiv nicht falsch, wenn ich das auch für Milei konstatiere, ob dieser Kurs, den er jetzt einschlägt, ob der Früchte trägt. Ich halte das für ein irre spannendes Experiment. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Ausgang. Also das wäre natürlich etwas, was tatsächlich auch eine Blaupause möglicherweise also auch für Europa irgendwie schaffen könnte. Aber ich stehe dem Ganzen ehrlicherweise leidenschaftslos und dadurch auch ein wenig meinungslos gegenüber. Meinungslos nur in der Hinsicht, schafft er es oder schafft er es nicht, also Milei jetzt, aber ich würde jetzt aktuell nicht investieren. Und das Einzige, womit ich möglicherweise indirekt investiert wäre, ist die Nu, weil da könnte ja also auch der Markteintritt in Argentinien, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so, also das wäre zumindest nicht so unwahrscheinlich, dass das eventuell auch passieren könnte, auch wenn jetzt meines Wissens nach da aktuell nichts geplant ist.
Ja, ich kann es relativ kurz machen. Als Einzelinvestment sind für mich Märkte, die rein, zumindest die aktuelle Bewertung ist so, die rein politischen Märkte sind uninteressant. Ich finde Schwellenländer grundsätzlich interessant, weil sie auch nicht gerade in schwierigen Phasen oft ein Eigenleben entwickeln, also eben nicht eine allzu hohe Korrelation zu den etablierten Märkten haben. Aber Argentinien ist Milei. Also insofern würde ich sagen, die Antwort darauf, warum diese Performance, ist zu 100% Milei, weil er die Währung einfach gestärkt hat und weil er somit auch das Vertrauen stärkt, dass Argentinien irgendwann mal tatsächlich dann auch sich wieder neu verschulden kann. Das ist deshalb sehr schwierig gewesen, weil jeder gesagt hat, das ist eine argentinische Staatsanleihe, ist praktisch wertlos. Und was vielleicht ein bisschen überraschen wird, so wie es formuliert war, der Absender, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, soll sich jeder sein eigenes Bild machen, aber mehr Milei wagen, würde ich ganz klar sagen, ja. So wie es Milei gemacht hat, kann man Ewigkeiten drüber diskutieren. Er hat eben, letztlich sind es momentan die Schwächsten der Schwachen, die in Argentinien darunter leiden, Rentner und andere eben, die vom Staat Geld bezogen haben. Das Bildungswesen zumindest vorübergehend wird derzeit geschwächt. Das halte ich alles nicht für sinnvoll. Aber in diesem Satz, mehr Milei wagen, steht ja eigentlich nur drin, zur Not der Bevölkerung, zumindest Teilen der Bevölkerung, auch mal etwas zumuten, damit es später wieder besser wird. Und wenn man es so versteht, zu sagen, okay, wir müssen jetzt Reformen umsetzen, das ist erstmal schmerzhaft, damit es später besser wird. Also dieser Grundgedanke, den halte ich für richtig. Das ist jetzt aber unabhängig von der Person Milei. Aber einfach nur zu sagen, so wie wir es immer weitergemacht haben, hat für Argentinien nicht funktioniert und wird für, was hat heute Morgen Herr Rürup gesagt? Ja, das wird die schwerste Wirtschaftskrise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Da einfach sehenden Auges weiterzumachen und zu sagen, ja, naja, ein paar Migranten mehr nach Hause schicken, dann wird schon alles wieder besser. Das ist halt Kokolores. Also diesen Mut, der dahinter steckt, unabhängig von der Person, den halte ich für sinnvoll.
Aber dann ist die Losung doch eigentlich nicht mehr Milei wagen, sondern weniger Staat wagen. Das wäre doch sozusagen, okay, das ist vielleicht einigermaßen synonym, aber also ist es nicht das, worum es geht, irgendwie Verwaltung runterschrauben?
Ja, an den richtigen Teilen gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir an Verwaltung denken, dann denken wir immer an Behörde und alles träge und so weiter. Für mich ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass du zum Beispiel, ich glaube, wir haben sogar eine Digitalisierungsbehörde, ne? Also, weil das klingt dann immer wie, da sind irgendwelche Beamte, die nicht arbeiten. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich habe gerade eine Statistik über die Feiertage gelesen, dass unter Beamten diese Überarbeitung und Überstunden und so weiter genauso häufig ist wie bei allen anderen. Nur wir haben ja gar nicht die Struktur, um das mal schlanker zu machen. So ein Schlagwort, ja, einfach weniger Verwaltung. Das heißt für die Libertären immer weniger Staat. Das ist aber meines Erachtens gar nicht der Kern, um den es geht. Es geht darum, dass du, wenn du heute ein Unternehmen gründen möchtest, dass es eben nicht sein kann, dass du dafür 5 Behörden plus die IHK abklapperst und dann dauert es 6 Monate und dann kannst du loslegen. Und du bist im Prinzip der permanent mit Dokumentation und so weiter beschäftigt. Also wenn ich von befreundeten Handwerksbetrieben und so weiter höre, das sind ja alles berechtigte Klagen. Und da kannst du durchaus Verwaltung, selbst die Verwaltung würde sich freuen, wenn sie da nicht immer ran müsste. Und da in dem Sinne weniger Staat, absolut. In dem Sinne, dass wir sagen, ja, wir müssen dann auch auf den Sozialstaat verzichten, meines Erachtens nicht. Das halte ich für eine Errungenschaft.
Ich gehe noch mal kurz zurück zu Argentinien, weil ihr wart ja ein bisschen skeptisch, was dieses Investment angeht. Und ich widerspreche euch da, ich würde nicht sagen, es ist nur ein politischer Milei-Faktor. Also wenn ihr euch mal Argentinien anschaut, vor so gut 120 Jahren noch war Argentinien das reichste Land wahrscheinlich der Welt, mindestens Top 5, Top 3. Die Statistiker streiten sich ein bisschen, aber da war richtig viel zu holen. Und dann durch Peronismus und verschiedene weitere sozialistische Ideen, die da umgesetzt wurden, ist das Land halt voll in den Abgrund reingefahren worden. Und da muss ich sagen, wenn man sich auch mit Milei beschäftigt, was er gerade macht, dann ist diese Rendite momentan in Argentinien und vor dem Hintergrund, dass Milei an der Macht bleibt, dass nicht, ich wünsche es ihm natürlich nicht, ein Attentat irgendwann passiert oder er kann natürlich auch abgewählt werden, es sind viele Dinge möglich, aber wenn er seine Reformen so durchzieht, dann sage ich, ist das in Argentinien erst überhaupt der Startschuss zu etwas ganz Großem. Also wenn wirklich ein Argentinien-ETF auf den Markt kommen sollte, dass man hier breit in den Markt rein investieren kann, weil ein paar Einzelaktien interessieren mich nicht, die würde ich mir taktisch auf jeden Fall für ein paar Jahre ins Depot reinholen und muss sagen, das Experiment, was dort gerade abläuft und da dieses mehr Milei-Wagen, also da bin ich bei dir, Lars, ich persönlich bin von der Grundeinstellung jemand, der, ja, also Minimalstaatler. Ich bin nicht Anarchokapitalist, Timo, und ich würde Milei also auch nicht, wenn er auch immer wieder fast ein bisschen verunglimpft wird. Er ist, so würde ich sagen, von der Denkschule her Anarchokapitalist, aber er ist auch, gibt es ein gutes Interview, kann ich nur empfehlen, bei Lex Friedman, 2 Stunden mit Milei. Er ist dann schon irgendwo so realistisch, dass er sagt, den Staat zurückdrängen zu einem Minimalstaat, der auch Ordnung schafft und gewisse Grundregeln setzt. Aber der Anarchokapitalismus sagt ja eigentlich, zumindest meiner Definition nach, wir brauchen gar keinen Staat, weil der Staat macht alles falsch und wir können alles privat machen lassen. Also so weit bin ich auch nicht. Aber das, was Milei halt hier macht, muss man auch vor dem Hintergrund immer sehen, dass wir wirklich aus einem krassen Korruptionssumpf herauskommen mit viel Sozialismus, mit Unternehmern, die sich an die Politikerkaste angeschmiegelt haben und die Leute halt wirklich viele verarmt sind. Und was ich so spannend finde in Argentinien ist eigentlich, dass Mileis Zustimmungswerte, trotz dem, was Lars gesagt hat, dass auch Teile der Bevölkerung momentan, denen geht schlechter, aber die Zustimmungswerte sind gestiegen, weil die Leute, und das finde ich so spannend, verstanden haben, wie Wirtschaft funktioniert. Und bei uns, ich will jetzt gar kein Robert Habeck-Bashing machen, er fällt mir nur ein, aber ich kann das auf andere Politiker auch übertragen, dass, weißt du, den Leuten mit Schaubildern irgendwie einfache Sachen aufmalst und dort allerdings in Argentinien wirtschaftlich-ökonomische Zusammenhänge einfach erklärst. Und ich glaube, dass das mit mehr Milei-Wagen auch eine Blaupause für uns wäre, einfach ökonomische Zusammenhänge besser den Leuten zu erklären, als irgendwelche einfache populistische Aussagen, die gut klingen, sondern einfach auch mal den Hintergrund. Ich glaube schon, die Leute können sowas verstehen. Und das führt dann zu dem Unmut, wenn man ein bisschen wie ein unmündiges Kind behandelt wird. Also da würde ich sagen, einfach, dass man diese Probleme mal angeht. Ich meine, Deutschland kommt von einem anderen Hintergrund als Argentinien. Da können wir auch nicht mit der Mileischen Kettensäge rangehen. Aber den Leuten mal mehr zutrauen und einfach auch mehr dieser Ideen verständlich weitergeben und nicht immer nur so ein Weiter-so und wird schon gehen und bis zur nächsten Legislaturperiode zu denken. Also von daher, ich bin Milei-Fan und ich würde, wenn es geht, auch in Argentinien investieren.
Also okay, jetzt hast du es am Ende nochmal alles wieder kaputt gemacht eigentlich, aber ist nicht schlimm. Also ich möchte dir bei einem noch widersprechen, wo ich dir zustimmen möchte, aber ist dieses den Leuten mehr zutrauen, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, dass du damit eben auch denjenigen sonst das Feld überlässt, die sagen, ihr wollt eine einfache Lösung. Bitteschön, wie habt ihr eine einfache Lösung? Und das ist auch das Problem. Und deswegen gibt es auch diese hohen Zustimmungswerte bei denen, bei der Partei, die sagt, es ist doch ganz einfach, wir müssen es nur so und so machen. Gut, wo ich dir aber widersprechen möchte, ist die bei den Investments. Wenn Argentinien, dann wäre es für mich ein klassischer Markt, bei dem ich mir einzelne Aktien raussuchen würde. Denn Südamerika ist bekannt dafür, dass dort populäre Politiker aufgestiegen sind. Und dann waren sie die Sonnenkönige. Und wer sagt mir denn, dass in Argentinien, ich will nicht ausschließen, dass auch der Markt, der Gesamtmarkt eine gute Performance hat im nächsten Jahr. Aber wer sagt mir denn, dass nicht Milei, und das könnte er momentan qua seines Amtes, direkt dann Zugriff nimmt auf die großen erfolgreichen Unternehmen, viele Rohstoffunternehmen. Das haben wir in Venezuela, weil auch mal eine vielversprechende Volkswirtschaft gesehen. Und das willst du eben genau nicht. Also dieser hohe staatliche Einfluss, der mag im Positiven wirken, aber da ehe ich jetzt dann, nee, also das ist so viel Risiko, dann mach doch MicroStrategy mit Derivat und Hebel. Da hast du, weißt du, das ist kalkulierbarer. Echt? Musst du nur eine Sache beobachten.
Interessante Sichtweise, sehr interessante Sichtweise.
Also ja. Weniger Milei, mehr MicroStrategy wagen.
Das kann nicht der Titel heute werden, aber wir werden sehen.
Aber lass uns da Argentinien einfach mal weiter mit beobachten, weil ich glaube, das ist wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, ein sehr, sehr spannendes Experiment, was unbedingt weiter diskussionswürdig ist. Und ich glaube auch, dass Milei immer mal wieder auch Anlass geben wird, also dass da der Newsflow nicht abbrechen wird. Und insofern sollten wir das irgendwie gedanklich auf die Watchlist legen und weiter mit begleiten, weil das ist ja wirklich...
Entschuldige, dass ich das Fazit jetzt nochmal reingrätsche in dein Fazit, aber die einfachste Art und Weise, kein unternehmerisches Risiko, wären dann eigentlich argentinische Staatsanleihen. Also, weil hier braucht es nur Trust in die Währung, Trust in Argentinien und da wäre es letztlich, dem Anleihenmarkt ist dann auch egal, wer dafür sorgt. Die haben sich sicherlich schon gut entwickelt, aber wer dieses Risiko sucht, der wäre dann meines Erachtens da in der Anlageklasse noch am besten aufgehoben.
Außer Milei stellt halt die Weichen so perfekt. Also du hast einen guten Punkt angesprochen, Lars. Ich meine, Macht korrumpiert. Ich habe mich viel mit Milei beschäftigt, aber du weißt natürlich nie jemand, ob jemand gefeit ist vor der enormen Macht und was dann passiert. Ich würde es Stand jetzt relativ gering einschätzen, aber je länger man an der Macht ist, es kann vieles passieren. Aber wenn er die Weichen richtig stellt, dann sehe ich viel mehr Potenzial halt bei den Unternehmen. Aber wie gesagt, du kommst momentan schwer ran, wenn du diversifiziert reingehen willst wie ich.
Ja, also ich nehme hier jetzt einfach mit, MicroStrategy kaufen und long argentinische Staatsanleihen, am besten mit Hebel 10 oder so.
Genau, okay, und ein Milei-T-Shirt anziehen dazu.
Genau, das ist natürlich Quark, genauso sollte man es nicht machen. Aber hey, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich reiße jetzt diese ganze Spannung oder die spannende Diskussion, die reiße ich wieder ein, denn ich habe was total Langweiliges mitgebracht. Und ich positioniere mich auch jetzt schon und sage, ich finde es kaufenswert. Und zwar im Satellitenportfolio. Es geht um eine deutsche Aktie mit KGV 12 und 6% Dividendenrendite. Und das ist, nochmal Trommelwirbel, die DWS Group. Ich glaube, dass da bei 34, 35 Euro echt ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis da wäre, die ins Satellitenportfolio mit reinzunehmen. Also Satellitenportfolio wäre in der Sprechweise von Sebastian und mir eine taktische Position, in der Sprechweise von Lars eine aktive Position. Also das bedeutet, dort ist dann naturgemäß keine besondere Langfristigkeit gegeben und auch kein Buy-and-Hold-Charakter. Warum würde ich die DWS mitbringen? Also einerseits muss es ja nicht immer brutal knallen im Satellitenportfolio. Also man kann ja auch mal was Defensives mit beimischen. Und warum habe ich mir die jetzt ausgesucht? Also die DWS ist in einem Aufwärtstrend gerade drin. Die verdienen solides Geld und steigern ihr AUM, also die Assets Under Management, insbesondere X-Trackers, also das heißt, die Passivsparte von der DWS Group läuft ganz gut. Sie haben knapp 1 Billion Euro Assets Under Management, Tendenz steigend. Und das ist so ein bisschen einerseits defensiver Play. Ich finde es auch, Lars, möglicherweise kannst du ja auch mal mit drauf schauen. Ich finde es charttechnisch tatsächlich gar nicht so uninteressant, aber ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Und insbesondere ist das halt auch so ein Play, dass der Stefan Hoops, Das ist ein ganz interessanter Manager, der kommt von der Deutschen Bank, hat bei der Deutschen Bank eine irre Karriere hingelegt, war dort knapp unterm Vorstand, also hat die in der Firmenkundensparte eine sehr beachtliche Karriere hingelegt und ist dann befördert worden zum CEO der DWS. Und die DWS gehört ja noch zu einem Großteil der Deutschen Bank. Und ich glaube, dass der Stefan Hoops ein Kandidat wäre, wenn er die DWS, und aktuell sieht es danach aus, dass er den Kurs, also beziehungsweise den Marktwert der DWS, also ganz solide nach oben treibt. Auch insbesondere, also einerseits mit der Steigerung der AUM, andererseits aber auch mit Effizienzmaßnahmen. Und ich glaube, dass der Lust hätte, CEO der Deutschen Bank zu werden. Und ich glaube, dass, wenn er so weitermacht, dass ihm das also womöglich auch gelingt. Und jetzt nochmal zurück zum Chance-Risiko-Verhältnis. Also ich glaube, dass der Wert tatsächlich Potenzial hätte bis, ist halt nur eine Frage der Zeit, Moment, bis auf 45 Euro. Und deswegen, also wenn man die irgendwo bei, ich sag jetzt mal 35, 36 irgendwo einsammeln könnte, dann wäre das ja nicht so wenig. Also klar, das wäre jetzt also nichts, womit man den Markt jetzt vielleicht brutal outperformt, aber es wäre halt etwas einigermaßen Defensives, was man meines Erachtens nach okay handeln könnte, ohne großartiges Risiko. Und mit einer Dividende, die im Juni gezahlt wird, die bei 2,35 Euro liegen soll ungefähr oder 2,45 Euro. Und das wären aktuell auf dem Kursniveau so roundabout 6%. Und jetzt habe ich schon ganz viel reingegeben und meine Grundhaltung auch schon klar gemacht. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Und ja, feel free. Mag.
Also sehe ich das richtig? Weil jetzt ganz am Ende bin ich doch nochmal wieder hochgeschreckt bei diesem nicht so spannenden Wert. Also du möchtest erstmal, dass die Aktie 15% korrigiert, bevor du sie dann überhaupt kaufst.
Also
weil aktuell sehe ich sie ja bei 40,24 Euro.
Ja, genau, bei 40 Euro. Ganz genau. Also das bedeutet, Moment, lass mich mal kurz hier den Zeitraum ein bisschen weiter eingrenzen. Hey, ich meine, die hat 30% seit August gemacht. Also die kommt ja von so 30, 31 ist da hat sie reingespiked unten Anfang August, also und jetzt handelt sie irgendwie knapp bei 40, ne? Also bedeutet, ich fände es gar nicht so übel, wenn die jetzt aktuell nochmal ein bisschen runterkommen würde. Ja, das hast du, also ob das jetzt 15% sind, ja.
Also grundsätzlich finde ich, kann es sein, dass natürlich von dieser ganzen Diskussion rund um mehr private Altersvorsorge und so weiter, dass natürlich auch diejenigen davon, nicht nur die Broker profitieren, sondern auch diejenigen, die mehr oder weniger sinnvolle Produkte, ja, also die in DWS finden sich natürlich auch so die klassischen Riester- und Rürup-Geschichten mit drin. Ich will gar nicht ausschließen, dass es auch ein paar Produkte gibt, die einigermaßen fair sind. Ansonsten ist wahrscheinlich bekannt, dass wir jetzt wenig davon halten, irgendein Altersvorsorgeprodukt, wo man schon mal 1,5 oder 2 oder 2,5% jährliche Verwaltungsgebühr hat. Das ist alles pauschal schlecht. Also das braucht man auch gar nicht mehr relativieren, weil es offensichtlich ist, dass sie nie die Benchmark schlagen. Da ist jeder ETF-Anleger besser aufgestellt. Also insofern bin ich kein ganz großer Fan der Produktpalette. Aber die Idee, wenn ich mir das anschaue, ich hätte dir sogar auf diesem Niveau attestiert, gar nicht so verkehrt. Also die Aktie sieht nicht so schlecht aus unter dem Aspekt. Aber ja, bei 35, 36 Euro und wenn du dann sagst, du möchtest 20% Kursgewinn plus Dividende, ist mir beim Screening jetzt nicht aufgefallen, weil ich gerade so im, sagen wir mal, langweiligen Bereich den einen oder anderen Wert dann noch ein bisschen spannender finde. Aber ich finde es nicht schlecht. Also,
noch langweiliger, meinst du? Noch langweiliger?
Ja, noch klarer für mich zuzuordnen, sagen wir mal so. Also, aber why not? Also bei 35, 36 Euro, das wäre dann auch, um nochmal auf die Charttechnik zu sprechen kommen, insbesondere wenn sie unter 38 Euro werden, wäre wahrscheinlich dann auch dahin rutschen. Dann wäre es tatsächlich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Und ich bin gespannt, ob du deinen Dip bekommst.
An dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung. Ich möchte mich nochmal herzlich für eure Unterstützung im Jahr 2024 bedanken. War ein großartiges Jahr, hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, wir konnten sehr viel Mehrwert für euch stiften, für eure Depots, eure Portfolios. Im Jahr 2025 werden wir diesem Anspruch weiterhin gerecht werden. Das ist Ehrensache und versprochen. Und wer uns dabei begleiten möchte, der hat nur eine einzige Aufgabe. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf YouTube, egal wo. Jedes Abonnement ist eine kleine wertvolle Unterstützung für unsere Arbeit und natürlich auch sehr viel Wertschätzung. Dafür bedanke ich mich im Namen von Lars Sebastian und natürlich auch mir selbst ganz, ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Ich schütte mal noch mal ganz kurz ein bisschen Wasser in den Wein. Aber ich habe da noch was Positives. Aber zu überdenken oder bedenken bei DWS ist natürlich, wenn du auf die Umsatzverteilung guckst, 40% Deutschland, knapp 90% Europa. Also das, was Lars gerade auch als Chance angesprochen hat, völlig zu Recht. Also wenn wir einen Altersvorsorgeboom bekommen, dann sind nicht nur die Neobroker vorne dabei, sondern natürlich auch die, die da Produkte mitverkaufen. Wenn wir aber wirtschaftlich und Timo, wir hatten gerade das Interview, das bei Timo am Sonntag online geht. Ich mache mal Schleichwerbung für dich. Mit mir. Das Jahr, da hatte ich gesagt, die USA wachsen in diesem Jahr geschätzt mit 2%, vielleicht sogar mehr. Deutschland mit 0,4. Also die USA sind 5 bis 6 Mal schneller im Wachstum. Und wenn wir jetzt noch weiter ins Hintertreffen kommen, wenn Europa, was mit Deutschland und Frankreich eh schon Probleme hat, noch mehr Probleme bekommt, dann ist vielleicht auch immer weniger Geld da halt für Investitionen und Vermögensanlage bei der DWS. Also das mal am Rande. Kann aber auch sein, bei einer taktischen Position, du gehst einfach wieder raus und sagst, ist mir wurscht. Positiv aber, die DWS kann ja auch ein Übernahmeziel werden. Also wir hatten ja Amundi. Amundi wollte Allianz Global Investors kaufen und die Allianz hat in diesem Zug überlegt, DWS zu kaufen. Also mir geht's jetzt, ich stehe der Aktie neutral gegenüber. Das heißt, ich habe jetzt da keine positive oder negative Einschätzung. Ich wollte jetzt nur mal noch einen positiven und einen negativen Aspekt mit reingeben. Aber die Übernahmefantasie, die kann natürlich hier noch was reinbringen. Vor allem 6% Dividendenrendite. Du kannst natürlich mal ein ganzes Stück auch abwarten, bis hier eine Übernahme dann auch wirklich vonstatten geht. Und Allianz ist jetzt keiner, der, sag ich mal, knickrig sein muss. Die können auch einen entsprechenden Preis bieten, wenn sie die DWS unbedingt eingliedern wollen.
Weißt du, was ich als das größte Risiko ansehe? Also jetzt unter fundamentalen Aspekten. Und das hat jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel damit zu tun, also steigt die DWS auf 45 oder geht sie nochmal runter auf 36 oder irgendwas? Sondern das größte Risiko fundamental, wenn man da etwas längerfristiger drin sein möchte, ist, glaube ich, dass das größte Wachstum in der margenschwächsten Sparte ist. Und das ist Xtrackers. Ist ja klar. Also, dass die ETFs jetzt nicht die Margen haben wie die aktiven Produkte. Und also das heißt, die aktiven Produkte, das könnte etwas sein, wo noch mehr, Entschuldigung, jetzt bin ich hier vors Mikro, noch mehr Druck drauf kommen könnte. Wie das sich verhält mit den alternativen Investments, also ob da die alternativen Investments dann auch wirklich das irgendwie rausreißen können, keine Ahnung. Also das ist auch so ein bisschen Blackbox, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, wenn man jetzt mal die anderen dagegen hält, also zum Beispiel Invesco, Invesco ist sogar noch ein bisschen günstiger, aber glaube ich in einer anderen Unternehmensphase gerade. Aber BlackRock insbesondere, und ich weiß, DWS, BlackRock, wow, das sind ja jetzt nochmal zwei ganz unterschiedliche Kategorien. Aber hey, vom Geschäftsmodell ist das eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Und BlackRock ist viel, viel teurer und hat viel weniger Dividendenrendite. Und insofern wäre das vielleicht so ein Play innerhalb dieser Sparte, wo man zumindest mal hinschauen könnte. Jetzt will ich nicht ausschließen, dass es da noch im Sektorvergleich andere in der Peer Group gibt, die vielleicht noch sogar ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber genau, also wie gesagt, ich bin da eigentlich gerade ganz positiv gestimmt.
Um es abzubinden, Timo, die Analysten, Schar und Gemeinde sagt aufstocken zu DWS. Also
ja, JP Morgan sieht positiv. 48 Euro Kursziel und ja, mal sehen. Aber lass uns das an dieser Stelle abschließen und rübergehen zu dem Pharma-Riesen, den Lars mitgebracht hat, der möglicherweise vor einem Comeback steht. Also nicht Lars, sondern der Pharma-Riese.
Genau. Die Rede ist von Roche. Ein Schweizer Wert. Und damit man so ein bisschen versteht, dass das Unternehmen nicht seit Jahren in der Misere steckt, würde ich jeden bitten, der sich mit der Aktie beschäftigt, oder beschäftigen möchte, sich mal einfach einen 20-Jahres-Chart anzuschauen. dann erkennt man, das ist jetzt nicht etwa, weil die letzten ein, zwei Jahre sehen im Prinzip seit 2022, wie bei so vielen europäischen Pharmawerten, ziemlich mau aus. Langfristig hat aber die Roche eine steigende Dividende geliefert, momentane Dividendenrendite etwa 4%. Und was mir an der aktuellen Situation gefällt, ist, dass es, wir reden über Pharma, irgendwas kann immer passieren, meines Erachtens ist hier fast alles an Negativen eingepreist. Das zeigt sich im Übrigen auch daran, dass am 19. Dezember sowohl Goldman Sachs als auch JP Morgan, also die beiden Granden der Finanzindustrie, haben beide mal easy peasy ein Sell-Rating gegeben. Mit Kurszielen in etwa auf dem aktuellen Niveau. Und man muss dazu sagen, dass natürlich solche, so ein Sell-Side-Research, da geht es dann nicht darum, eine Aktie auf Sicht von 1, 2, 3 Jahren einzuordnen, sondern im Prinzip geht es in einem relativ kurzfristigen Zeithorizont. Und wenn Roche bessere Ergebnisse liefert, dann werden die sofort auch wieder ihr Rating anpassen. Aber die Aktie hat darauf kaum noch reagiert. Das heißt, sie ist nicht nochmal zur Unterseite weggebrochen. Der CEO hat sich gerade gemeldet und hat gesagt, es sind keine weiteren Stellenstreichungen geplant. Dazu muss man sagen, man könnte ja grundsätzlich annehmen, ein CEO einer Firma wird immer irgendwie blumig sprechen, aber selbstverständlich dürfte er das gar nicht. Also wenn er jetzt sagt, wir schmeißen keine Leute raus, irgendwelche Dinge können immer passieren, aber es ist dann nicht damit zu rechnen, dass tatsächlich dieses gesunde Geschäft oder die Geschäftsaussichten, die er da beschreibt, dass sich die dann in den nächsten 3 oder 4 Monaten wieder ändern. Und unter dem Aspekt, ich möchte darauf hinweisen, ich bin hier auch langfristig investiert. Wer langfristig antizyklisch Pharma möchte, und wir waren uns ja kürzlich in der Folge schon mal einig, dass es Pharma momentan einigermaßen günstig gibt, der findet meines Erachtens hier mit Roche einen ganz interessanten Kandidaten.
Sebastian, hast du den auch im Portfolio?
Habe ich natürlich. Also Pharma, ich habe ein paar Pharma-Aktien, nicht nur Novo, sondern auch Roche und eine Novartis. Roche hatte halt das Problem, dass sie nach dem Corona-Boom dann den Anschluss verpasst haben, auch was die ganzen Abnehmpräparate angeht. Da, was Lars referenziert, ist auch ein gutes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich glaube, es ist ein paar Tage erst alt. Weiß nicht, ob es hinter der Paywall ist oder nicht, aber da gibt es sie auch gute Einblicke auch. Und da ist halt momentan Fantasiemangel, sage ich mal, diplomatisch, weil man halt wirklich bei der ganzen Abnehmgeschichte jetzt nicht vorne dabei ist. Es wird so gesagt 2027 oder 2028. Und dann hat halt bei Roche auch noch voll reingeschlagen RFK. Wir hatten ihn schon besprochen hier, den möglichen Gesundheitsminister, also Robert F. Kennedy in den USA, der ja da auch, ja, nehmen wir mal wieder Worte von Milley, die Kettensäge anlegen will, teilweise ans Gesundheitssystem. Und das hat natürlich auch zu einem Abverkauf geführt. Aber Gesundheitsminister kommen und gehen. Roche hat halt ein großes USA-Geschäft, also um die 40% des Umsatzes werden dort gemacht, hat auch ein Viertel der Mitarbeiter dort, 16 Standorte, hat aber, und das gebe ich mal als positive Fantasie mit rein, um nicht nur im Negativen zu fischen, Roche hat 16 Medikamente im letzten Jahr gehabt, die mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz bringen und 65 Medikamente in fortgeschrittener Entwicklung oder im Zulassungsstadium. Das heißt, dadurch kann schnell wieder Fantasie reinkommen, wenn da halt eine entsprechende Zulassung dann erfolgt. Aber momentan, ich bin voll bei Lars, ich sehe das als eine super Nachkaufchance, ich sehe das als einen guten langfristigen Schweizer Dividendenwert. Und da ist jetzt momentan so viel Negatives eingepreist, dass eine positive Überraschung sogar eine kleine ausreicht und man ist wieder vorne dabei. Ob es Krebsforschung ist oder was auch immer, Roche ist da breit aufgestellt. Also von daher wäre ich jetzt entspannt, die Aktie nachzukaufen und werde ich auch tun.
Sag mal, ich habe hier mir jetzt gerade mal den Schweizer Leitindex hochgeholt.
Auf den SMI? Geholt.
Ja, genau. Und der SMI, der sieht ja jetzt auf Jahresbasis und eigentlich auch, wenn man jetzt mal die letzten 5 Jahre hier so schaut, also der sieht ja eigentlich überhaupt nicht bullisch aus. Und da ist halt so die Frage, hey, also ich meine, wenn man den SMI jetzt kaufen würde, dann wäre da die Roche jetzt also auch mit 15% drin. Nestlé hat ein sehr, sehr großes Indexgewicht. Und was ist denn da eigentlich los bei den Schweizer Aktien? Und ich vergrößere jetzt einfach mal das Thema, bisschen weg von Pharma. Also ist Novartis, Roche und so weiter, wären das nur so potenzielle Pharma-Plays? Oder ist die Schweiz insgesamt auch sozusagen ein Play, den man sich gerade auf den Schirm holen könnte oder sollte?
Also für mich ist aufgrund der hohen Gewichtung, du hast es gerade genannt, und das ist auch der Grund dafür, dass der SMI ja langfristig eine ganz okay Performance hat, aber ist für mich als breites Investment nicht interessant, sondern da wirklich nur Einzelaktien. Also du kannst dir ja die interessantesten hier rauspicken. Sebastian hat sie ja schon genannt. Wir sind ja beide da investiert. Und warum da alles mitnehmen? Und ja, ich finde den Schweizer Aktienmarkt nicht so interessant. Ist für Investoren interessant, die es geschafft haben und dann in der Schweiz leben.
Das ist so die goldene Medaille des Investierens. Wenn du es geschafft hast, kaufst du dir ein ETF auf den SMI.
Ach so, meinst du, ja? Ich dachte ja, wenn du im Land selber dann angekommen bist.
Ach so, ja, genau. Okay.
Den ETF kaufst du dann in deiner Villa am Zürichsee.
Ja, genau.
Dann hast du es geschafft.
Dann hast du die Wegzugsbesteuerung irgendwie überwunden. Oder nee, du kannst ja auch in die... Also eigentlich ist der klassische Deal, um ärmer zu werden, mit versteuertem Geld, du hast gar kein Einkommen mehr und ziehst dann in die Schweiz. Dann hast du nur noch die hohen Lebenshaltungskosten. Das ist mal ein Statussymbol. So.
Ja, clever.
aber nochmal, also Roche, ist das eigentlich, wenn man jetzt in die Pharmabranche reinschaut, also wir haben ja Novo Nordisk, Eli Lilly, die haben Sonderfaktoren über diese Abnehmpräparate und was zeichnet denn Roche eigentlich aus? Also für all diejenigen, die vielleicht die Unterschiede in den Pharmawerten jetzt nicht so präsent haben oder direkt. Also
genau das, was Sebastian gerade besprochen hat. Man kann gar nicht sagen, der Pharma-Wert, weil die meisten Pharma-Werte stehen halt, und das kann manchmal eine Dekade sein, oft für ein, zwei große Heilsbringer und Umsatzbringer, zwei Wirkstoffe, zwei Medikamente. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine gute R&D hast, also Research and Development. Und du kannst immer wieder diese Pharmazyklen sehen. Dann wird ganz lange profitiert. Du hast es im Übrigen auch bei Amgen, bei Biogen gesehen. Dann wird ganz lange profitiert davon, dass sie einen dieser Blockbuster haben. Und dann musst du wieder investieren. Das findet häufig in Form von eigener Entwicklung statt, aber auch in Form von Übernahmen. Und in dieser Zeit, wenn das dann so wie bei den Schweizer Unternehmen genau in eine Phase steigender Zinsen hinein stattfindet, du kannst es dir halt nicht aussuchen, dann belastet das natürlich die Aktien. Das sorgt aber auch dafür, dass du dann später den potenziellen und wenn du so eine große Palette hast, auch sehr wahrscheinlich einen Aufschwung eben auch mitmachst. Und deswegen ist es ganz schwierig, in Pharma zu investieren, indem du sagst, ich kaufe einfach in die Pharma-Werte, die in den letzten 5 Jahren am besten gelaufen sind. Da kommst du bei vielen Amerikanischen an, die aber genau das Problem haben und zum Teil eben auch doppelt so hoch bewertet sind. Also es wäre jetzt zu lang, hier eine Tabelle aufzustellen, aber 2, 3 europäische Pharma-Werte sich rauszusuchen und gegenüber 2, 3 amerikanischen Pharma-Werten laufen zu lassen, auf Sicht der nächsten 5 Jahre. Ich wüsste, wo ich meine Wette da abgebe. Aber das ist so ein bisschen das. Also diese Pharmazyklen sind etwas ganz Normales. Sehen wir, haben wir auch bei Glaxo gesehen und bei Novartis gesehen. Und die musst du kaufen, wenn sie das Geld haben, um Research und Development auch wirklich zu finanzieren. Und nicht dann, wenn sie wieder im Höhenflug sind.
Okay. Dann haben wir unserem Podcast-Namen jetzt auch schon in der ersten Ausgabe des Jahres, glaube ich, Rechnung getragen. Also das heißt, hier könnte man halt einfach mal auch mal ein bisschen dippen.
Ja, wir machen genau, ja nur also, Vorschläge, ne? Wir machen ja, mehr machen wir ja nicht.
Genau. Also wir, ja, ist ja ein Meinungspodcast hier. So, aber Sebastian, du hast eine Aktie verkauft in deinem Portfolio. Nee, Quatsch, du willst verkaufen, sorry.
Genau.
Entschuldigung, du willst verkaufen. Und jetzt bin ich gespannt, um welchen Titel handelt es sich denn?
Großes Reinemachen zum neuen Jahr. Also ich habe noch nicht verkauft. Ich werde verkaufen in der Folgewoche, nachdem dieser Podcast jetzt online gegangen ist. Und es handelt sich um Chipotle. Hatten wir hier im Podcast schon mal besprochen. Ist ein, ja, nennen wir es mal Art Schnellrestaurant, Systemgastronomie. Wir hatten es im Zusammenhang, ich glaube, Timo, du hattest es mitgebracht, von Bill Ackman besprochen. Bill Ackman liebt ja diese Aktie, er ist 2016 eingestiegen. Damals hatte Chipotle Probleme, es waren E. coli-Bakterien damals, die lagen am Boden. L. Ackman als aktivistischer Investor ist rein, hat auch CEOs geholt, das Ding wurde wieder richtig fit, macht wunderbare Free Cash Flows. Hatte dieses Jahr allerdings so Mitte des Jahres ein Problem, denn der CEO wurde abspenstig. Brian Nickel hat für einen sehr großen Haufen Geld zu Starbucks gewechselt. Und das hat bei der Aktie dann einen Abverkauf von, müssten 20-25% gewesen sein, geführt. Ich habe damals die Aktie dann direkt gekauft, weil ich mir dachte, naja, Unternehmen, das bis jetzt so gut gelaufen ist, wo Eggman weiterhin auch investiert ist, das wird sich schon wieder erholen. Also es war für mich eine taktische Position. Jetzt nicht im langfristigen Depot, weil irgendwo muss ich Prioritäten setzen und kann nicht alles, was ich irgendwie spannend finde, mal reinmischen. Aber ich dachte mir, ein gut geführtes Unternehmen, auch à la Warren Buffett, der sagt, ein gutes Unternehmen kann auch ein Idiot führen, dachte ich mir also, ein CEO werden sie schon wieder führen. Der wird das schon halbwegs hinkriegen. Und die Aktie hat sich mittlerweile erholt so um die gut 20%. Und da werde ich jetzt Gewinne mitnehmen. Leider damals, als diese Situation auftrat, da hatten wir noch nicht unsere Buy the Dip App. Timo hat schon mal erwähnt, ein paar Mal hier. Und sowas ist natürlich auch etwas, was wir da immer erwähnen. Wie neulich hatten wir Novo Nordisk. Also da ist es dann immer gut, sowas schnell weiterzugeben oder weitergeben zu können. Einordnung weitergeben. Und alle diejenigen, die also auch mutig waren bei Chipotle und gesagt haben, da gehe ich rein. Für diejenigen jetzt, also der Hell geht jetzt in der nächsten Woche raus, weil die 20% reichen mir und ich bin jetzt auch nicht ein Fan, dass ich sage, ich muss jetzt ewig in Systemgastronomie oder Schnellrestaurants reingehen. Aber das war mal eine schnelle, gute Aktion und es war auch ein gutes Beispiel eigentlich dafür, dass wenn gutes Unternehmen gut gemanagt ist und der CEO dann weggeht, dass es nicht das Ende des Unternehmens bedeutet, sondern dass es dann auch weitergehen wird. Habt ihr zu Chipotle eine Meinung, Position?
Eine Nachfrage habe ich nochmal. Glaubst du, dass das halt auch einfach quasi so eine Art Event war, worauf alle gewartet haben? Also einfach mal ein Anlass, um jetzt, also wirklich, ich meine, die haben ja, das ist ja unglaublich, dieser Chart, einfach zu sagen, okay, jetzt reicht's, Gewinne realisieren, jetzt kommt da irgendwie ein Unsicherheitsfaktor mit einer personellen Veränderung auf dem CEO-Posten und das nutze ich jetzt einfach mal als Anlass, um da halt meine Gewinne zu realisieren, aber eigentlich spricht weiterhin fundamental alles für das Unternehmen, also so?
Kann ich unterschreiben. Also genauso, ich glaube, man hat gesagt, wenn jetzt mal was Negatives ist, nehmen wir mal Gewinne mit. Die Frage ist, wer dann Gewinne noch mitgenommen hat bei -10, -15%, weil wenn du sagst, ein Unternehmen läuft einfach gut, würde ich eher in Stärkephasen reinverkaufen als bei so einer Nachricht. Aber bei Chipotle war sicherlich auch schon viel Positives eingepreist. Aber auch da, ich kann es nochmal wiederholen, man sieht, dass wenn ein Unternehmen gut gemanagt ist, gut läuft und eine negative Nachricht reinkommt, wie der CEO, der wechselt, ist das nicht der Weltuntergang für das Unternehmen, weil die werden natürlich schauen, dass es weitergeht und der CEO ist vorne am Ruder, aber es gibt viele gute Leute natürlich auf den unteren Ebenen, die für diesen Erfolg mindestens genauso mitsorgen. Und deswegen finde ich es immer interessant, wenn der CEO irgendwo weggeht und wenn das Unternehmen nicht komplett auf den CEO ausgelegt ist, dann sind das eigentlich immer super Nachkaufchancen, vor allem auch mal für schnelle 10, 20, vielleicht auch mal 30%. Also das war so der Hintergrund dieser Investmentthese und deswegen habe ich sie auch mal mitgebracht. Lars, ich glaube, du wolltest gerade was sagen.
Ne, nur Unflätiges. Ich wollte sagen, was man so schnelle Gewinne nennt. Aber trotzdem, Glückwunsch erstmal. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, ich finde es nicht so interessant. Und wenn, dann hätte ich sie auf einem etwas tieferen Niveau gekauft. Das ist jetzt nur aus dem Kopf raus. Das ist offenbar nicht gelungen. Und ja, dann könnte ich dich noch mit der Frage konfrontieren. Das ist meine Lieblingsfrage auch von Lesern. Warum hast du nicht $3 höher dann verkauft am Top? Also warum hat dir das goldene Signal gefehlt, um zu wissen, dass bei $64, bei $63 es nicht weitergeht?
Wollte ich einfach nicht.
Nö. Das muss man sich auch leisten können. Nein, genau, ja, richtig. Genau. Also ich mochte sie damals nicht. Ich finde, sie sieht jetzt gut aus. Ich finde sie nicht so gut aus. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, jetzt hier von fallenden Kursen profitieren zu wollen. Da steht dann doch ein ziemlich starker Trend dem entgegen. Aber angesichts des Wachstums finde ich sie nach wie vor alles andere als günstig. Insofern kann ich heilfroh durchatmen, dass ich jetzt auch für Sebastian nicht mehr mitzittern muss.
Danke dir.
Hat Bill Eggman eigentlich noch eine Position? Ich glaube, er hat noch eine Position, aber die ist deutlich, also er dampft ja da auch ziemlich ein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der innerhalb der nächsten 1 bis 1,5 Jahre dann also auch komplett aus der Chipotle raus ist, oder?
Wird sich zeigen. Also ich habe jetzt nicht die aktuellen Veröffentlichungen vor ihm, aber vor ein paar Monaten hatte er noch eine Position und er hatte auch gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, Lex Friedman, da gibt es auch einen sehr guten Podcast mit Bill Eggman, ich glaube 3,5 Stunden, also für eine schöne lange Autofahrt, perfekt geeignet. Und da hat er auch ein bisschen so bedauert, dass er zu früh bei Chipotle raus ist, weil er das Unternehmen einfach vom Geschäftsmodell und von allem her extrem gut erachtet. Also ich denke, also wenn er jetzt, das ist eigentlich ein guter Punkt, Timo, in den nächsten Monaten und Quartalen rausgehen sollte, dann ist es auch ein klares Statement, dass er sagt, da ist nichts mehr zu holen und irgendwie der neue CEO, der taugt mir auch nicht so richtig. Oder er kauft vielleicht sogar nach. Also wir können das mal auch wieder auf die Watchlist setzen, wie er mit dieser Position umgeht.
Was mir nur durch den Kopf geht bei dem Unternehmen oder bei der Aktie ist, warum ist die in der Peer Group? Ich meine, die hat ja ein KGV von 50 oder 60. Und also warum wird diesem Wert das zugestanden, so exorbitant viel teurer zu sein?
Ich meine, klar, gesunde Ernährung. Also Chipotle in USA hat ja, also sie werben damit, dass sie teilweise versuchen, so viel wie möglich regional zu beziehen und auch gute Produkte. Und du hast jetzt ohne viel Fett, du kannst dir Sachen zusammenstellen. Und das ist halt so ein Trend, wo viele Investoren sagen, das scheint mir für die nächsten Jahre eigentlich genau den Zeitgeist zu treffen. Aber kann sich auch wieder ändern. Also das ist auch was, weißt du, vielleicht sagen die Leute, oder was Neues wird wieder interessant. Deswegen ist es jetzt auch für mich nicht unbedingt ein Wert, wo ich sage, da bin ich jetzt langfristig dabei, sondern das war jetzt mal eine kürzere Chance.
Okay. Ja, langfristig warst du auch bei der Solana nicht mit dabei? Nee. Warst du überhaupt bei der Solana mit dabei? Doch, du warst mal kurz investiert. Ja, genau. Aber war auch eher, war glaube ich auch erfolgreich, aber eher ein kurzes Gastspiel. Und Lars hat die Solana heute nochmal mitgebracht mit der These, da darf etwas Bestimmtes nicht passieren. Ich vermute, es hat was mit dem Chart zu tun.
Weil es nichts anderes gibt. Ich habe es mir, ich glaube sogar Weihnachten, bin ich hängen geblieben, weil ich ein bisschen rumgedockt hatte. Also ich habe mich ein bisschen nachgebildet, sagen wir mal, bei den Altcoins, was an technischen Konzepten dahinter steht. Einige sind ja reine Meme-Coins, bei anderen ist ja tatsächlich ein bisschen was. Also ein bisschen aufgearbeitet, was unser Kollege Alexander Mittermeier hin und wieder so liefert. Weniger unter Investmentaspekten, einfach um sich mal nicht immer die Frage zu stellen, kaufen oder verkaufen, sondern was tut sich wirklich an Blockchain-Technologie und. So. Und dann bin ich natürlich abgestürzt in so ein Forum und muss immer wieder feststellen, wie großartig das ist. Alle, die gerade irgendwo eingestiegen sind, für die ist Ripple das nächste Zahlungssystem, Kursziel 80. Und wenn sie ausgestiegen sind, nach 30% Kursgewinn, wie kann man nur, und da ist der nächste. Also was für eine Glücksritterei. Alles ziemlich viel dummes Zeug, kann man nicht anders sagen. wenn ich mir den Altcoin-Markt anschaue, dann komme ich ja gar nicht an Zyklen und an der Analyse des Preises vorbei. Denn ich kann ja nicht sagen, Solana ist bei 180 richtig billig und bei 250, aber nee, das sind sie eigentlich nicht wert. Also, wir kommen an der Charttechnik vorbei und die hat mir, deswegen habe ich es im Übrigen auch mitgebracht, ein Bein gestellt. Denn ich war zwar schon auf deutlich tieferem Niveau in Solana investiert, ich hatte aber für eine Hälfte der Position eine mentale Stop-Marke, die lag bei knapp über 180 US-Dollar. Und jetzt, wer jetzt drauf schaut und sagt, naja, ist ja nichts passiert, mal kurz drunter gespiked. Aber in der Realität ist mal kurz drunter spiken, du schaust drauf und du bist 5, 6, 7% tiefer, da kannst du ja nicht sagen, naja, das kann ich aber jetzt mal ganz kurz aussitzen, die werden ja dann wieder steigen, sondern dazu gehört ja dann auch, seinen Plan umzusetzen. Das heißt also, ich bin aus der Hälfte der Position rausgeflogen bei diesem Dip, ziemlich genau zum letzten Zwischentief, um 180 US-Dollar herum. Mittlerweile, während wir aufnehmen, stehen sie bei 212. Und dieser Rebound von diesem Tief aus, der hat auch dazu geführt, dass wir jetzt gerade, Stand heute, ich hatte gehofft, dass das passiert, weil es dann noch ein bisschen klarer ist, dass wir im Begriff sind, auch diesen kurzfristigen Abwärtstrend seit November zu überwinden. Spätestens über 220 US-Dollar wird das der Fall sein. Und dann kann man ganz klar sagen, hier gehen die Lichter aus, dann kann man ganz klar sagen, das Tief ist im Kasten, beziehungsweise es darf nicht mehr unterschritten werden. Denn sollten wir jetzt von diesem Niveau aus nochmal unter 180 Dollar fallen, dann kann Solana auch auf 120 bis 130 US-Dollar fallen. Das interessiert alle nicht, die langfristig investiert sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist es eben eine aktivere Position in dem Sinne, dass ich sie gerne auch noch viele Monate behalte. Mein Kursziel sind neue Allzeithochs. Aber logischerweise, was nicht für die Ewigkeit drin liegt, braucht einen Stopp. Und den erhöhe ich jetzt für das, was ich habe, auf 100 80 US-Dollar. Wichtiger Hinweis, das ist der Stand heute. Es kann, können sich Dinge verändern und das ist hier keine Aufforderung, es genauso wie ich zu machen. Bestenfalls, und das sagt Raoul Pell immer ganz gut, was sagt er? Unfuck your future, indem du einfach weiter hältst. Also versuch das gar nicht groß zu timen. Die weit, weit überwiegende Position, wir reden hier von rund 80-85%, ist buy and hold. Das ist die Antwort auf ganz viel Volatilität, lautet buy and hold. Und alles andere, also die kleinere Position, da verfahre ich ebenso.
Tja. Lars, kannst du vielleicht nur noch mal ganz kurz einordnen, wie du auf die 180 Dollar kommst? Also hast du da ein Retracement angelegt oder ist das halt einfach das letzte Zwischenhoch, was da erreicht worden ist? Wann waren das hier im Juli?
Ich wollte es eigentlich nicht besprechen, weil normalerweise, wenn meine Charttechnik im Nachhinein genau richtig ist und genau funktioniert, ich bin trotzdem mit der Hälfte der Position rausgeflogen, dann macht mich das ja auch nicht glücklicher. Weil man muss auch mal sagen, wir sprechen hier schon von einigen tausend Euro. Und jetzt danke nochmal für den Finger in die Wunde, die ich einfach verloren habe, beziehungsweise nicht gewonnen habe, weil Solana dann doch einfach weiter gestiegen ist. Aber ich freue mich natürlich, weil wichtiger als Recht haben ist, dass die andere Position noch im Markt ist. Also wenn du die Hochs des Jahres 2024 im April und im Juli miteinander verbindest und da so eine Linie drüber legst, dann ist die leicht fallend. Und diese fallende Linie haben wir beinahe exakt, angesichts der Volatilität kann man schon sagen, sehr genau getestet und sind von dort zur Oberseite abgeprallt. Und gleichzeitig gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Kreuzunterstützung bei 170 US-Dollar, 200-Tage-Linie und wenn schon, denn schon, 61,8er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung seit August. Und die wurde bis auf 4 Dollar, was ich bei 174 Dollar, also nicht so viel finde, wurde die getestet. Und von dort sind wir auch zur Oberseite abgeprallt. Und ja, that's it. Jetzt noch über 220 US-Dollar, dann lautet das nächste Kursziel in diesem Jahr 300 US-Dollar. Ist doch gut, oder?
To the moon.
To the moon, ja, dann endet er eben. Naja, 300 US-Dollar sind jetzt von hier aus, sind es ja auch nur noch, sind das 40%. Also das
ich komme hier mit dem DWS.
Das ist der MSCI World im Kryptobereich. Sehr aber Sebastian, schön. Du musst hier jetzt was machen. Du verpasst wirklich einiges im Kryptobereich jetzt. Du kannst nicht sagen, ich kaufe bei 30.000 Dollar. Da kommen wir nicht mehr hin.
Denkst Sebastian, du? Ich habe also das ist jetzt der direkte Aufruf, das ist die Aufforderung, deine Chipotle-Gewinne umzuschichten.
Umzuschichten. Ich bleib, was Kryptos angeht, hat. Ich bleib da. Allein die Vola gibt schon eine heftige Korrektur her. Ich weiß nicht, wann sie kommt, aber wenn die Fallhöhe geringer ist, dann bin ich dabei. Und auch wenn ich höher einsteige, das ist
ja dann musst du Bitcoin 2,29 kaufen oder so. Dann sollte die Volatilität deutlich sinken.
So lange wird das nicht dauern, glaub mir. Ich schätze, die nächsten ein, zwei Jahre kriegen wir einen Kryptowinner.
Ja, natürlich kriegen wir eine Korrektur, nur von viel höherem Niveau aus. Dann kaufst du so wie heute, nur hast du nicht recht gehabt.
Bin ich skeptisch. Aber lass es uns mal hier auf dem Austausch halten.
Na gut.
Gut, dann Hörerfrage von Stefan. 5.000 Euro in eine Aktie für 18 Jahre. Ich vermute mal, dass das damit zu tun hat, wahrscheinlich irgendwie Nachwuchs gekommen und jetzt halt eine Aktie bis zur Volljährigkeit. Vermute ich mal, oder?
Du bist ein Käpsele, wie man im Schwabenländle sagt. Also ja. Genau. Also der Stefan hat uns eine gute
Frage
geschickt.
Die einen sagen so, die anderen so.
Genau, ja. Bei mir bist du ganz vorne dabei. Der Stefan hat uns eine super Frage geschickt, denn er hat für seinen Sohn bereits zwei ETF, die er bespart, also einen MSCI Acqui, den All Country World Index und einen Stoxx 600. Und eigentlich hat er uns gefragt, ob wir eine Aktie für 5.000 Euro für die nächsten 16 Dreivierteljahre wüssten, weil sein Sohn schon über ein Jahr alt ist. Ich habe es mal, damit es ein bisschen einfacher wird, auf 18 Jahre umgeschrieben. Und ja, es sind ja immer diese Lieblingsfragen, wo man viel drüber sprechen kann, so eine Aktie für 18 Jahre. Ich mach's mal einfach. Viele drücken sich immer, aber einfache Antwort auf Sicherheit, eine Berkshire zum Beispiel, weil das ist eine Art ETF. Wer jetzt sagt, naja, Sebastian, also das war jetzt auch nicht die spannendste Idee, ich will ein bisschen mehr Bums dahinter haben, dann würde ich eine Amazon nehmen, weil Amazon ist für mich ein Unternehmen, was in allen möglichen Geschäftsfeldern einfach aktiv ist, was Cashflow produziert, was irgendwann, das sind Lars und ich ja der Überzeugung, auch mal ein riesen Dividendenzahler noch werden wird. Also ich würde auf 18 Jahre immer diversifiziert reingehen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, Safeplay würde ich eher eine Berkshire sehen. Wer mehr Action haben will und Spannung, dann eine Amazon. Das wären meine zwei.
Ich glaube, ich bin vollkommen bei dir mit der Amazon. Also ja, ich habe mir mal ein Video gemacht, mit dem, also drei Aktien für die Ewigkeit, auch unter der Maßgabe, also zwei Titel damit rein, von denen ich überzeugt bin, dass sie von ihrem Modell her auch innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre noch funktionieren und gut dastehen oder dass sie das Potenzial haben, sich als Unternehmen so weit hinzuentwickeln, dass egal was passiert, also dass sie so innovativ sind, egal was passiert, wie sich die Welt entwickelt, dass sie trotzdem noch in einer veränderten Welt gut dastehen und gutes Geld verdienen. Und ehrlicherweise bin ich dabei bei Amazon und auch bei der Alphabet. Und bei der Alphabet, da machen möglicherweise auch viele ein Fragezeichen dran, aber ich glaube, dass das bei Amazon höchstwahrscheinlich ein bisschen klarer ist vom Geschäftsmodell. Und ja, also insofern, ja, Amazon, wär ich auch mit dabei.
Ja, ich muss einmal den Schlauscheißer geben. Also wenn die 5.000 Euro Teil eines 100.000 Euro, 90.000 Euro Portfolios sind, okay. Wenn die 5.000 Euro dann automatisch 25% oder 30% im Depot ausmachen, halte ich es für Quatsch, eine Einzelaktie zu kaufen. Auf so einen Zeitraum halte ich es für ausgeschlossen, zu sagen, 18 Jahre lang wird nichts passieren. Aber das wird der Leser wahrscheinlich selber. Ja, bitte, Timo, wolltest du noch was sagen?
Nee.
Ach so, nee, okay. Ah. Andächtig der Schältige gelauscht. dann macht es wirklich keinen Sinn. Und insbesondere, ich glaube, ich verstehe es jetzt mal nicht miss, welche Aktie wird wohl am besten laufen über 18 Jahre. Das ist nämlich was anderes. Am besten und gleichzeitig am sichersten funktioniert nicht. Und deswegen muss ich eine breit aufgestellte Aktie nehmen. Ich bin selber investiert. Ich nehme die Markel Investments, weil sie zum einen den sicheren, den Versicherungscharakter hat. Ist nämlich ein Versicherer. Specialty Insurance und auf der anderen Seite ist aber auch ein, man hat Venture Capital mit drin und man hat mit drin ein Portfolio, was im Übrigen einigermaßen tech-lastig ist. Also, wenn der Aktienmarkt weiterhin tech-getrieben sein sollte, dann wird auch Markel davon profitieren und darüber hinaus bekommt man sie immer noch mit einem Abschlag auf den Net Asset Value. Keine Kaufempfehlung, macht überhaupt keinen Sinn, so einen Wert auf 6 Monate zu kaufen. Aber da in meinem langfristigen Portfolio mit drin ist, nehme ich mal die.
Ich kann noch ergänzen, Lars, unser Zuhörer bespart je 200 Euro im Monat in die zwei ETFs. Das heißt, am Anfang sind die 5.000 Euro verglichen mit der Summe noch relativ gleich. Aber im Laufe der Zeit werden die 5.000 dann halt anteilig immer weniger werden.
Ich habe tatsächlich mal überlegt, deswegen ist vielleicht der, müsste man mal ein Backtesting, nee, Backtesting ist kacke, man würde sie auf jeden Fall schlagen. Aber wenn du die 3, 4 besten Beteiligungsgesellschaften der Welt, dann bist du ja im Prinzip sehr diversifiziert investiert. Finde ich gar nicht so uninteressant. Was man dann nicht so mit drin hat, sind halt Dividenden in der Regel, ne? Weil die meisten der wirklich guten Beteiligungsgesellschaften zahlen keine. Aber ja, war früher natürlich auch gar kein Thema, weil du früher keine Fragmente von Aktien kaufen konntest. Das ist aber bei den meisten Brokern ja heute auch möglich.
Klingt aber wie Aufgabe für Timo. Also, dass Timo Andreas Beck einlädt, dass er ein Backtesting machen kann, oder? Das hast du doch gemeint.
Oh, 2025 hat gerade erst begonnen. Der Mann hat noch so viel im Köcher.
Ich laufe ja, so
hoch. Das schon mal anfragen. Ich werde mal anfragen, ob Andreas dafür zur Verfügung steht. Also ja, habe ich mir mit aufgeschrieben. Ja, guter Vorsatz, genau. Ja, sorry, ich habe noch nicht so frisch da oben. Ja, also gute Vorsätze. Machen wir eigentlich auch in finanzieller Hinsicht oder nur so allgemein?
Was
so
du willst, das ist frei die Frage.
Okay. Ja, ich möchte aber auch, glaube ich, gar nicht anfangen.
Ja, ich kann gerne anfangen. Ja. Okay. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Vorsatztyp, weil ich sage, wenn ich was ändern will, dann mache ich es in der Regel halt dann, wenn ich es ändern will. Aber ich habe einen Vorsatz, weil mir fällt auf, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich lese ja extrem viel, also viele Artikel, auch auf dem Handy, auf dem Rechner, Bloomberg, NZZ, was weiß ich alles. Aber es sind halt so immer relativ kurze Artikel, also auch mal 5 Minuten, mal 10. Aber ich will wieder in dem Jahr mehr gedruckte Bücher lesen, um auch wieder so das Verständnis für längere Zusammenhänge zu schleifen und eben nicht so dieses kuratierte Kurzwissen, sondern eigentlich Gegenteil Generation TikTok, mal wieder längere Bücher zu lesen, was ich eigentlich mache, aber mir da die Zeit wieder rauszuschneiden, um im besten Fall auch mal täglich zu lesen. Und ich denke, ich probiere dieses Jahr mal Yoga.
Ja?
Ui.
Also falls du...
Also ich war im April 40, ich muss entgegenwirken, bevor irgendwas schlecht wird. Ich bin topfit, fühle mich topfit, aber ich glaube, das könnte etwas sein, was für die Zukunft nicht so schlecht ist, wenn du Yoga machst. Ich bin mir aber dessen bewusst, was das bedeutet.
Also wenn du irgendwelche Tipps oder Empfehlungen brauchst, meine Frau macht auch sehr regelmäßig Yoga und der Lebenspartner meiner Mutter ist Yogalehrer. Also,
ach, cool.
Wenn du Kontakte brauchst, biete ich dir jetzt hiermit an.
Das ist sehr schön. Da komme ich gerne drauf zurück.
Gut. Ich kann es kurz machen, weil das, die meisten Vorsätze oder Glaubenssätze für 2025 waren jetzt weniger finanzieller Natur. Aber ich nehme mal zwei mit rein. Ein guter Ansatz, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man das natürlich auch hier besprechen könnte. Ich glaube, seit ich essen kann, esse ich jeden Tag Zucker. Und zwar jeden Tag. Das ist meine große Schwäche. Und hier meine ich jetzt nicht den Zucker im Alkohol. Das ist nicht so meine Schwäche. Aber seit jetzt 9 Tagen, das fühlt sich für mich an wie von vorne anfangen, habe ich tatsächlich. Ich liebe Quark-Rosinenbrötchen, weil ich glaube, das ist die beste Bäckereitat der Welt. Quark-Rosinenbrötchen esse ich jeden Tag, außer in den letzten 9 Tagen. Ich fühle mich auch noch nicht besser, aber vielleicht mal gucken, wie der langfristige Effekt sein wird. Also ein bisschen Zucker reduzieren, weil mit jedem Jahrzehnt was draufkommt, ja, kommt auch an anderer Stelle sonst was drauf. Und der zweite Vorsatz, der mir mindestens ebenso wichtig ist, fast noch wichtiger ist, ich werde selbstverständlich in Social Media erscheinen in Form von Content. Ich werde aber nicht mehr mich in unspannende, nicht mal mehr mental in für mich nicht besonders fruchtbare Diskussionen.
Du verkündest jetzt den Ausstieg aus Beide Tipp
eigentlich, ja, das war's, Freunde. Wer mir widerspricht, nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Ich mag ja den Diskurs, aber ich muss sagen, wie viele Stunden ich manchmal damit verbracht habe, weil ich mich darüber geärgert habe, was irgendjemand postet. Es gibt so Dinge, die triggern mich einfach, egal. Ob jetzt überwiegend LinkedIn in dem Fall, ja, weil ich da vielleicht was anderes erwarte. Aber das kommt natürlich auch auf Instagram oder auf YouTube weniger vor, weil da gucke ich mir dann einfach nicht das Video an. Das ist einfach völlig verschenkte Energie, sich über irgendwas aufzuregen oder jemanden anders belehren zu wollen, weil er so einen komischen Standpunkt hat. Also das ist mein Ziel, mir diese Stunden zu sparen und sinnvoller zu nutzen.
Also du meinst jetzt so LinkedIn-Postings oder...
Manchmal mache ich es ja auch so ein bisschen als Feldstudie, dass ich dann antworte, ich sage, ja, wo ist denn hier jetzt wieder in der täglichen Feststellung, wie schlecht alles in Deutschland läuft? Ich habe mich, ehrlicherweise war der Einstieg, weil ich, den kennt ihr auch, Daniel Stelter, ja, den mag ich sehr gern. Ich habe ihn auch im Podcast gehört, mir gefällt das, was er sagt, Beyond the Obvious, gefällt mir auch. Aber die Postings sind immer nur... was alles verkehrt läuft. Überhaupt kein nach vorne schauendes Fazit. Und da hat es eigentlich begonnen, dass ich sage, das ärgert mich. Das ist einfach jeden Tag Feststellung. Und du siehst ja dann auch, was andere liken. Jeder Regierungs- oder Polit-Deutschland kritischer Post. Und ihr merkt schon, das nervt mich, dieses Feststellen, wie furchtbar alles ist und alle wandern aus, das Ausland lacht über uns und so. So, und wenn mich das aber triggert, dann werden alle anderen wahrscheinlich eher noch mehr machen, weil das ist ja auch, was man manchmal erreichen will. Aber die Antwort darauf kann ja nur einfach sein, da eine kleine Mauer zu bauen und zu sagen, who cares? Ja, also sinnvolle Diskussionen und Auseinandersetzen ist ja, bleibt ja weiterhin erhalten.
Vielleicht brauchst du so einen Kinderfilter. Weißt du, man kann doch bei Kindern was rausfiltern
und du brauchst das auch. Ich brauche Kinderfilter für LinkedIn. Ja. Danke, Sebastian.
De rien. Gerne geschehen.
Also Sebastian, du hast ja vorhin gesagt, dass du kein Vorsatztyp bist. Ich ehrlicherweise auch nicht, aber ich bin so ein, tatsächlich habe ich das mit meiner Frau, wir machen das eigentlich jedes Jahr, dass wir uns also quasi so zusammensetzen, so einen Zettel machen, wirklich da so aufschreiben, was nehmen wir uns vor, jeder für sich. Und dass wir das dann halt dem anderen so vortragen irgendwie. Also das sind eigentlich keine Vorsätze, eigentlich sind das so eher so Ziele oder Absichten und so weiter. Und dann am Ende des Jahres setzen wir uns dann immer hin und gucken, hey, wie ist das Jahr gelaufen? Machen so ein Recap, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht? Wo kann man einen Haken dran machen? Was haben wir eventuell verfehlt und so? Und das ist eine echt schöne Angelegenheit, insbesondere weil, also wir haben die dann bei uns im Schrank hängen und dann hast du quasi alles das, was du dir so vorgenommen hast, hast du halt auch immer irgendwie sichtbar in einer Umgebung, wo du halt jeden Tag dran musst. Und ich nenne jetzt einfach nur mal, weil es sind deutlich mehr Sachen drauf und nicht alles gehört hier jetzt in so einen Podcast rein, also um eine private Geschichte hier mit reinzunehmen, unverfänglich mit dem Sport. Ich möchte auch weiter mehr Tennis spielen, also in den letzten anderthalb Jahren habe ich wieder viel, viel mehr Tennis gespielt und es macht mir wieder richtig Spaß. Ich habe sogar Trainerstunden genommen im Urlaub und so weiter. Das wird viele jetzt nicht so sehr überraschen, mein Depot weiter ausbauen und pflegen, aber gut, das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer, also steht aber trotzdem drauf auf meiner Liste halt einfach. Dann natürlich die neuen Projekte, die wir so vorhaben, auch mit der App, da viel Effort reingeben und das ganze Ding irgendwie schön weiterentwickeln und viel Mehrwert bieten für unsere Community und dann halt mindestens noch zwei große Reisen, also eine größere Reise haben wir eingetütet, die dauert aber leider nicht so lange, ist aber ein schönes Ziel und ein, zwei weitere rein. Was denn?
Ich finde das perfekt, Timo. Das sind so Sachen aus mit den Reisen und so. Ich muss jetzt gerade denken und ich denke jetzt gerade, ist das schlau, das zu machen? Schlau ist es auf gar keinen Fall. Aber einmal lasse ich mich noch triggern. Habe ich vorgestern gelesen. Wie heißen die beiden? Sebastian, du kennst sie. Wie heißen die beiden, diese Vermarktungsprofi im Internet?
Baulig-Brüder?
Baulig. Mindestens zwei Rolex im Jahr kaufen, so und so viel mal nach Dubai und einen Monat mit mehr als 1 Million Umsatz. Alter, was ist das für eine Spacko-Welt? Das ist so, mich triggert sowas so. Aber solche Menschen können ja trotzdem ganz glücklich werden. Und also das ist mein Problem. Das ist nicht das Problem von den Leuten, aber ich schlage mir die Hände über den Kopf zusammen.
Ich hoffe, ist jetzt aber nicht direkt bezogen auf meine Vorsätze.
Überhaupt nicht. Nein, sowas mit Reisen und Erfahrung und so weiter. Ist auch finanzielle Sachen. Ich weiß schon, das ist sinnvoll, das auch hinzuschreiben. So. Das gehört ja mit dazu. Aber wenn du so sagst, Mann, es muss ja nicht alles nur Bücher und Reisen sein, aber ich möchte die 9. Audemars Piguet möchte ich in diesem Jahr kaufen und so. Aber ey, jedem das Seine. Entschuldigung, abgeglitscht hier.
Ich mache jetzt dann auch einen Post. Da schreibe ich rein. Mein Vorsatz ist, ich möchte mal wieder mehr trinken.
Ich möchte mehr trinken. Ja. Ja, alle Sachen, die mir jetzt noch einfallen, müssen wir rausschneiden. Das können wir nicht machen. Nicht in der ersten Folge. Ja, super. War doch schon mal gut.
Das war doch schon mal ein guter Auftakt. Liebe Leute, lasst uns sehr gerne positives Feedback da. Ein
Like. Brauchen wir jetzt auch, weil wir erst müssen wir selber vermarkten, alles hier. Die Tür ist zugegangen gerade.
Die Tür ist sperrangelweit. sperrangelweit zu, das gibt's nicht
noch. Nee, aber geschlossen ist sie mit Anlauf zu.
Egal. Also, wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss.
Bis dann.
Ciao. Entschuldigung.
Ha ha.